Eine Torwartlegende muss das Feld verlassen, sein Ersatzmann patzt folgenschwer. Mikel Merino heißt der Last-Minute-Mann mal wieder für Spanien, diesmal im WM-Viertelfinale gegen Belgien. Der Europameister macht das Halbfinale gegen den Top-Favoriten klar. Außerdem unser Blick auf die Viertelfinalpartien 3 und 4 inklusive einer Analyse des letzten Deutschen im Turnier. Jetzt hier im Podcast bei NTV Sport. Hallo und willkommen. Wunderschönen guten Morgen hier am Samstag nach dem zweiten Viertelfinalspiel bei der Fußball-WM 2026. Wir gucken auf die Partie in Los Angeles, auf den späten Sieg der Spanier gegen Belgien. Ich bin Kevin Schulte hier im Podcast bei NTV Sport. Der Podcast erscheint während der Fußball-WM nach jedem Spieltag mit einer neuen Folge. Zu hören natürlich bei sämtlichen bekannten Podcatchern, ob das Apple Podcasts ist, Spotify, RTL Plus oder auch natürlich direkt zu hören in der NTV-App. Ihr kommt an NTV Sport hoffentlich nicht vorbei. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Wir blicken zunächst auf die Partie des gestrigen Abends. Um 21 Uhr war Anpfiff in Los Angeles in der Olympiastadt 2028. Spanien gegen Belgien. Spanien Favorit nach einem Turnier, was fast makellos war. Nur das 0-0 gegen Kap Verde im ersten Spiel war ein Problem. Danach gab es nur Siege und alle zu Null. Also Spanien wirklich noch ohne ein einziges Gegentor. Spaniens Trainer Luis de la Fuente hatte einmal gewechselt in der Startelf. Fabian kam rein für Pedri im Mittelfeldzentrum. Belgiens Trainer Rüdiger Garcia dagegen musste dreimal wechseln, davon zweimal gezwungenermaßen. Onana hatte sich gegen die USA das Kreuzband gerissen. Kevin De Bruyne kam für ihn zurück ins Spiel. Außerdem Jeremy Doku für Luke Bacchio. Das war der einzige freiwillige Wechsel. Und dann musste noch rein Hans van Aken für Juri Thielemans. Kurz vor dem Spiel Thielemans, wichtiger Fixpunkt, wichtiger Ankerpunkt im belgischen Spiel, hat sich beim Aufwärmen verletzt. Blicken wir auf den Spielverlauf. Das Ganze begann erstmal mit einer Schweigeminute für die Waldbrandopfer in Spanien. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lobenswerte Geste. Generell fällt auf, dass das im Turnierverlauf häufig gemacht wurde, dass es häufig Schweigeminuten gab, dass man da dann auch eben ja unbürokratisch reagiert hat von Seiten der FIFA. Das ist eine gute Sache. In der 30. Minute bricht Spanien gegen Belgien erstmals den Bann. Marco Fabian trifft für ballbesitzstarke, für dominante Spanier, allerdings auch für sehr harmlose Spanier. Bis dato dann allerdings der erste richtig gefährliche Angriff über Lamine Yamal, über Pedro Porro und Dani Olmo. Am Ende trifft Fabian zum 1-0 für Spanien vorbei an Thibaut Courtois im Tor der Belgier. Allerdings nur 10 Minuten später fällt aus dem Nichts der Ausgleich für Belgien, die bis dato auch völlig harmlos waren, die gar keinen Stich gesehen haben. Charles de Ketelare trifft per Kopf nach Flanke von Timothy Castagne. Ein Angriff stark entlang der Abseitskante, also es war eine knappe Kiste in zwei Szenen in dem Angriff, aber am Ende knapp kein Abseits und somit der 1-1 Ausgleich für Belgien. Die schien dann beflügelt von diesem sehr, sehr starken Zwischenstand auch neuen Mut geschöpft zu haben. Nach Wiederanpfiff zunächst die besten Chancen auf Seiten der Belgier mit De Kuyper ans Außennetz in der 55. Und dann gab es noch einen Konter in der 62. Minute, an deren Ende fordern die Belgier sogar 11 Meter. Der Ball geht auch an die Hand eines Spaniers, aber zu Recht gibt es den nicht. Also das gibt das Regelbuch in dem Fall nicht her, auch wenn die Handregel ein schwer zu durchdringendes Thema ist, das gebe ich definitiv zu. Lukaku zu dem Zeitpunkt auch im Spiel, der kam nach einer Stunde, hat ihn Rüdiger Garcia reingebracht. Er hatte ja durchaus Touch bei diesem Turnier, hat wichtige Momente kreiert, hat ein paar Tore erzielt als Joker. Also von daher Romelu Lukaku wenig überraschend dann auch im Spiel. Thibaut Courtois, das allerdings eine Hiobsbotschaft für die Belgier. Thibaut Courtois verletzte sich dann am Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Senne Lammens kam ins Spiel für den Routinier im Tor der Roten Teufel. Lammens, immerhin Torhüter bei Manchester United, also jetzt auch kein No-Name, aber er hatte dann natürlich Aktien an dieser belgischen Niederlage. Er war letztendlich der Hauptschuldige an der Niederlage, denn in der 88. Minute ist es ein blitzsauberer Torwartfehler von Lammens, der Spanien hier das 2-1 bringt. Ein nicht sonderlich gefährlicher Schuss von Kubasi lässt Lammens nach vorne abprallen und Mikel Merino staubt dann ab am 5-Meter-Eck und schießt damit Spanien ins Halbfinale. Also was für eine bittere Szene aus Sicht der Belgier, die sich wirklich toll gewehrt haben, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Beste rausgeholt haben. Dann das Spiel aber doch noch vor der Verlängerung verlieren und Spanien hier den Vortritt lassen müssen. Der Favorit gewinnt also, Spanien wieder last minute. Merino entwickelt sich immer mehr zum Last-Minute-Mann, denn er ist eine Art Lebensversicherung wirklich in wichtigen Spielen in der Crunch-Time. Hat jetzt in den letzten 6 K.O.-Spielen von Spanien bei EM und WM 3-mal in der absoluten Schlussphase das entscheidende Tor erzielt. Das Ganze hat begonnen, diese Serie im Viertelfinale bei der EM vor 2 Jahren in Deutschland in Stuttgart. 119. Minute, Merino trifft zum 2:1 für Spanien. Dann bei dieser WM eben im Achtelfinale gegen Portugal in der 91. Minute, in der ersten Minute der Nachspielzeit das 1:0-Siegtor gemacht. 5 Minuten zuvor ist eingewechselt. Hier gegen Belgien ja auch. Er kam erst 3-4 Minuten vor dem Siegtreffer, vor dem Abstaubertor zum 2:1. Also Mikel Merino, der hat ein ziemlich heißes, ein ziemlich goldenes Füßchen, wenn es hier in die spielentscheidenden Minuten geht. Wir schauen auf Spaniens Weg ins Halbfinale, das sie da hinführt gegen Frankreich. Es wird ja eine Neuauflage sein zum EM-Halbfinale in München, welches die Spanier vor 2 Jahren 2:1 gewonnen hatten gegen Frankreich. Spanien nach dem 0:0 gegen Kap Verde mit 4 Siegen ohne Gegentor gegen Saudi-Arabien, 4:0 gegen Uruguay, 1:0 gegen Österreich, 3:0 gegen Portugal, 1:0 und jetzt 2:1 gegen Belgien. Belgien müssen wir auch noch kurz was Lobendes zu sagen zum 3. Mal bei den letzten 4 Weltmeisterschaften. Ja, man hatte sich auch häufig mehr vorgenommen, Stichwort goldene Generation in den vergangenen Jahren, aber das ist trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung, als kleines Belgien bei 4 WMs 3-mal mindestens im Viertelfinale zu stehen, 2014 und jetzt eben 2026, dazwischen 2018 sogar in Russland das Halbfinale erreicht. Letztendlich jetzt auch das Viertelfinale, vor allen Dingen in dieser Phase der Mannschaft, viel mehr als man erwarten konnte. Es war ja eine einfache Gruppe, 2 Unentschieden gegen Ägypten und Iran, das war jetzt auch kein Wunderstück, dann der klare Sieg gegen Neuseeland, führt sogar noch zu Platz 1 mit 5 Punkten. Sie haben dann allerdings im 16. Finale viel Glück gegen den Senegal, drehen das Spiel sehr spät und haben dann gegen die USA ihr bestes Match absolviert, mit Abstand 4:1 gewonnen, natürlich überschattet von dem FIFA-Skandal, Thema Balogun. Das hat sie zusätzlich angestachelt. Gefühlt waren alle außer die Amerikaner in der Fußballwelt für Belgien und sie haben es klar mit 4:1 gewonnen, die Partie. Es bleibt am Ende aber auch die Erkenntnis, dass von den insgesamt 6 Spielen Belgien in regulärer Spielzeit auch nur 2 gewonnen hat, gegen Neuseeland und gegen die USA, und die anderen Gegner waren bis auf Spanien jetzt auch nicht die allergrößten, vorsichtig auszudrücken, mit Ägypten, mit Iran und mit dem Senegal. Soweit zu Belgien. Spanien spielt dann am Dienstag das Halbfinale gegen Frankreich zu deutscher Zeit 21 Uhr in Dallas. Es ist nicht nur die Neuauflage des EM-Halbfinals von vor 2 Jahren, sondern auch die Neuauflage des Halbfinals 2025 in der Nations League in Stuttgart. Gewann damals Spanien ein episches Match mit 5:4. Ich denke, so viele Tore werden wir nicht sehen, es sei denn, es geht ins Elfmeterschießen. Das letzte WM-Duell der beiden Nationen liegt übrigens genau 20 Jahre zurück. Damals im Achtelfinale der WM in Deutschland gewann Frankreich gegen Spanien in Hannover mit 3:1 und kam ja dann später ins Finale. Und dann kommen wir jetzt zum Ausblick auf den heutigen WM-Tag, der letzte mit 2 Spielen, beide zu ganz später Stunde oder zu sehr früher Stunde, je nachdem, wie man möchte. Wir haben zunächst Norwegen gegen England, 23 Uhr, Anstoß in Miami. Schiedsrichter übrigens hier ein Franzose mit Clément Turpin. Ein Franzose hat ja auch Argentinien gepfiffen mit Letizier. Ein Argentinier hat Frankreich gepfiffen und jetzt eben pfeift ein Franzose England. Das noch eine Randnotiz zu diesem Spiel. Norwegen gegen England. Die Norweger hatten sich ja zuletzt gegen Brasilien durchgesetzt. England in diesem dramatischen Spiel im Aztekenstadion in Mexiko gegen Mexiko. Und jetzt geht es nach Miami gegen Norwegen. Und ich möchte jetzt den Fokus lenken auf die englische Fußballnationalmannschaft. Eine Mannschaft, die eine großartige Geschichte schreibt während des Turniers. Der letzte Deutsche im Rennen sozusagen ist ja auch in Diensten der Engländer, nämlich Trainer Thomas Tuchel. Aber was redet ich da? Wir haben ja noch ein deutsches Eisen im Feuer, und zwar unseren Reporter vor Ort in Miami. Stefan Ürsfeld ist zugeschaltet. Du wirst in Miami im Stadion sein. Grüß dich, Stefan. Hi.
Hi, ja, ich hoffe, ich schaff's bis zum Stadion. Es sollen gefühlt 40 Grad werden morgen. Hitzewarnung von den örtlichen Behörden. Dürfte das Spiel ein bisschen beeinflussen. Normalerweise gibt's ja die sogenannte Wet Bulb Temperature.
Was ist das denn?
Das ist eine Mischung aus Hitze, aus Sonneneinstrahlung, aus zwei, drei andere Faktoren noch, die gemessen werden. Und dann sagt die FIFA eigentlich bei 28 Grad Wet Bulb Temperature. Das Spiel darf nicht angepfiffen werden. Dafür können wir aber wohl nicht ausgehen, dass das passieren wird. Kann aber durchaus sein, dass gerade in Deutschland auch da eine weitere lange Englandnacht bevorsteht, weil eben vielleicht doch eine Verzögerung auf uns zukommen wird.
Okay, gut, dass du es schon mal angesprochen hast. Wir erleben England gegen Norwegen, nachdem wir England zuletzt zweimal hochdramatisch siegen gesehen haben. Gegen die DR Kongo 75 Minuten lang hinten gelegen, dann noch das Spiel gedreht, maßgeblich durch Harry Kane. Dann gegen Mexiko in Mexiko in diesem großen Spiel, von dem du ja auch ausführlich hier im Podcast berichtet hast. Da haben sie sich 3-2 durchgesetzt. Danach habe ich Kabinenbilder gesehen in den sozialen Medien. Thomas Tuchel, der immer so asketisch daherkommt, so freudlos, plötzlich da irgendwie eben, also es war eine unfassbare Symbiose zwischen ihm und dem Kader, so habe ich es wahrgenommen. Oder wie blickst du da drauf? Also Thomas Tuchel, passt das wie eine Eins auf diesen englischen Kader? Ist das eine richtige Bromance?
Es sieht komplett danach aus. Was du hier ansprichst, ist die Szene John Stones, Declan Rice und Thomas Tuchel. John Stones, der vorgibt, eine Schulterverletzung sich zugezogen zu haben, nachdem sich Jordan Henderson ja schon bei den Feierlichkeiten verletzte. Und Tuchel schaut für einen Moment komplett entgeistert. Er läuft da vorher eigentlich singend um den Tisch herum, ganz in der Situation, und sieht auf einmal, wie der Spieler verletzt ist. Und Declan Rice macht mit, und du siehst halt so eine verschworene Gemeinschaft, die Thomas Tuchel dann auf den Arm nehmen, denn der ist natürlich gar nicht verletzt. Es fällt Tuchel auf und er fällt ihm dann lachend um den Hals. Und es ist wirklich eine Mannschaft, die einem Trainer vertraut, die dem Trainer blind, kann man ja schon fast sagen, folgt. Da gibt das tolle Beispiel des Verteidigers Dan Byrne, der jetzt mit 34 Jahren zu seinem WM-Debüt kam gegen Mexiko. Ein klassischer Rollenspieler, würde Julian Nagelsmann wohl sagen. Mitgenommen genau für diese Schlachten, die abzusehen waren vielleicht, oder die vielleicht dann auch kommen würden, war ja nicht klar. Aber für diese Schlacht wurde er mitgenommen. Und dann stand er da und hat jeden Ball, ich glaube zwei Bälle, über die Mittellinie geköpft. Raul Jiménez, ein Fallrückzieher-Tor vom Strafraum, von der Strafraumkante geraubt, auch mit einem Kopfball. Und der erzählte neulich ganz schön, wie er nominiert worden ist. Thomas Tuchel hat alle angerufen, Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer und all die Leute, die nicht nominiert worden sind. Und er hatte Dan Byrne vorher Bescheid gesagt, dass er sich am Donnerstag meldet. Nun ging der Donnerstag zu Ende und Dan Byrne erhielt den Anruf. Tuchel sagte ihm: Ich habe heute den ganzen Tag nur schlechte Nachrichten übermittelt. Und Dan Byrne dachte, jetzt ist seine Chance, an einer WM teilzunehmen, vorbei. War es aber nicht, denn er ist dann eben dieser Rollenspieler geworden, vertraut ihm. Bei Tuchel ist es halt so, der hat einen Kader zusammengestellt, der eben nicht aus den 26 besten Einzelspielern besteht, sondern tatsächlich ja darauf abgestimmt ist, zu funktionieren. Du hast mit Jordan Henderson, der jetzt nicht mehr spielen kann, der aber, glaube ich, weiterhin bei der Mannschaft verweilt.
Ist ja über eine Werbebande gefallen nach den Feierlichkeiten
genau.
In Mexiko, ne?
Die standen hinter der Werbebande und haben dort Wonderwall gesungen und gefeiert. Und dann ist ein Spieler jetzt drüber gesprungen. Henderson wollte das auch machen, aber mit seinen jetzt, weiß nicht, 36 Jahren hat das dann nicht mehr geschafft. Hat es dann nur so halb über die Werbebande und ist dann eben auf sein Handgelenk gefallen, was er sich gebrochen hat, wurde jetzt in Kansas City operiert.
Hatte auch ein bisschen was von Hangover, ne? So nach diesem Spiel da in Mexiko, dann noch der ein
Total.
Oder andere Verletzte dabei.
Ja, das haben sie wohl in Kauf genommen dann auch und hat jetzt ohnehin noch nicht gespielt. Hat er auch dann während des Spiels ja schon eine gelbe Karte erhalten, also war mitten in der Action, ohne eine Minute auf dem Platz gestanden zu haben. Und ja, also er hat dann Kader einfach, der ihm vertraut und den er genauso auch aufgebaut hat. Das macht Tuchel schon ganz gut. Hat man, glaube ich, schon mal drüber geredet. Der Verstoßene in Deutschland, der sich hier wohlfühlt, da zweifelt auch keiner seine Aufstellung an. In Deutschland gab es ja hin und wieder auch Spieler, die gefragt haben: Was machst du denn da? Lass uns mal nach dem Spiel drüber reden. Ich glaube nicht, dass diese Aufstellung passt. Das ist in der Mannschaft jetzt aktuell nicht der Fall. Natürlich auch, weil die alles gewinnen. Ne? Also wer weiß, wie es dann im Falle einer Niederlage ist.
Ja, das stimmt. Sie gewinnen alles. Ich glaube, bis auf ein Testspiel haben sie wirklich auch keine Niederlage einstecken müssen. Die Qualifikation war ja auch easy going. Meine 8 Spiele, 8 Siege, kein Gegentor sogar. Und jetzt kommen sie, rauschen sie durch das Turnier. Natürlich jetzt auch nicht ohne Probleme. Ich habe die K.O.-Spiele angesprochen gegen Ghana. Waren sie auch echt nicht gut, haben sie 0-0 gespielt. Also Vorrunde, ja, war so Hü und Hott. Gegen Kroatien natürlich super spektakelig im ersten Spiel. Aber was würdest du sagen? Du hast jetzt ein bisschen über Dan Byrne gesprochen, der so eine wirkliche Nebenrolle einnimmt, aber von Thomas Tuchel ja sehr bewusst dann eingesetzt worden ist. Was macht Thomas Tuchel denn zum vielleicht perfekten Trainer zu diesem Zeitpunkt für Team England, die ja mit Gareth Southgate auch erfolgreich waren, aber den letzten Schritt nicht haben gehen können?
Da kann man vielleicht auch das Beispiel Jude Bellingham nehmen für den perfekten Trainer. Den hat er ganz schön gereizt. Jude Bellingham stand auf der Kippe im Oktober 25, im November 25, hat immer wieder auch da ganz klar gesagt, ich brauche hier keine Ego-Spieler, ich brauche eine Mannschaft. Und Bellingham hat das jetzt verstanden und schmeißt sich komplett rein für die Mannschaft. Ist spielerisch natürlich vielen überlegen, aber stellt eben sein Ego jetzt auch hinten dran und das, was man vielleicht auch die Leute, die Borussia Dortmund ein bisschen mehr verfolgt haben, dann auch seinen Mitspielern immer einen mitgegeben hat, wenn ein Fehlpass kam. All das passiert ja nicht. Also die vereinen sich alle hinter diese große Aufgabe und Thomas Tuchel, der dann vielleicht vor dem Finale, vor einem möglichen Finale auch die Nationalhymne singen wird, das hat er ja bislang noch nicht gemacht, hat es eben geschafft, Vertrauen aufzubauen mit zu dieser Mannschaft. Die Mannschaft steht hinter ihm und er ist in seiner Art, wie er im Englischen kommuniziert, glaube ich, noch stärker, als es im Deutschen der Fall ist. Im Deutschen war er immer so ein bisschen so der Kauz, der nerdige Kauz, der seine verqueren Theorien rübergebracht hat, der die Schuld dann vielleicht.
So ein bisschen Dr. Ball-mäßig auch, ne? So.
Ja.
Ein bisschen weird.
Genau. Und dann hat er ja auch, muss man ja auch sagen, er hat dann halt immer die Schuld abgeladen auf andere. Hat der Hoeneß ja nicht Unrecht in seiner Wutrede neulich bei Söder im Podcast, glaube ich, das war auch erst im April, als er da wieder über Tuchel schimpfte. Und jetzt hat er sich schon ein bisschen verändert, ne? Obwohl er sich gar nicht so sehr verändert hat, aber vielleicht passt das im Englischen noch besser. So dieser hagere Deutsche, was geht, der jetzt ein bisschen aus sich rausgeht und das alles auch sehr genießt und dann er sagt ja auch die richtigen Dinge, ne? Also er sagt, er liebt den Fußball, er ist ein Fußballromantiker und sieht dann beide Seiten auch bei der Viertelpause, die wir ja haben, hat er einmal gesagt, als Trainer findet er das eigentlich ganz geil, aber er versteht auch dann die Leute, die in England zurückbleiben und vor den Fernsehern hängen und sich über diese 3 Minuten Werbepause aufregen.
Wer hätte das auch gedacht, wo du das gerade sagst, ne, dass er die richtigen Dinge kommuniziert, dass er gut kommuniziert, wer hätte das gedacht, dass das so ein riesiger Unterschied sein würde zwischen Tuchel und Nagelsmann? Die galten ja beide eher als weird, ne? Und haben ja auch beide irgendwie so eine ähnliche Geschichte, dadurch, dass sie beide relativ erfolglos Bayern trainiert haben. Finde ich irgendwie spannend, die gegenläufigen Entwicklungen.
Ja, und dann hat er natürlich auch eine enorme Reputation in England, ne? Ist da immer noch der Gewinner der Champions League mit Chelsea? Ist dann dort gefeuert worden, aber vielleicht auch in einer Situation in einem Club, als damals ist ja Abramovic dann aus dem Verein getrieben worden durch den Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine. Und mit dem neuen Management ich glaube Bowie heißt er, ne? Dem US-Investor, der da sich ein komplett anderes Team hinstellen wollte, ist er nicht mehr zurechtgekommen, wurde dann gefeuert. Danach kam er nach Deutschland, aber hatte immer noch eine enorme Reputation in England. Damals hat jetzt ja auch, bevor er bei England unterschrieben hat, ein Angebot gab von Manchester United und sich dann eben für England entschieden, weil er ein bisschen auch die Ruhe gesucht hat eines Nationaltrainers. Er wollte wieder Fußball gucken, wollte sich wieder damit beschäftigen, ein bisschen das Spiel zu entwickeln, ein bisschen für sich auch einen neuen Weg zu finden. Scheint ihm ganz gut gelungen zu sein, aber natürlich alles unter dieser Prämisse, das ist jetzt der Erfolg erstmal da. Und er hat eine gewisse Jobsicherheit auch, ist bis 2028 unter Vertrag. Und das große Ziel der englischen FA, des englischen Verbandes, ist eben nicht unbedingt diese Fußballweltmeisterschaft, nicht unbedingt den Pokal nach Hause zu bringen nach 60 Jahren. Das würden sie natürlich sehr gerne machen. Aber das Hauptaugenmerk liegt in England natürlich auf der Heim-EM 2028. Und da wird er dann wahrscheinlich auch an anderen Kriterien bemessen. Hat jetzt dann noch 2 Jahre ohne Pflichtspiele. Gut, die Nations League natürlich, aber ohne Qualifikationsspiele.
Ja, sie spielen ja die Quali mit, ne? Also streng genommen ist es ja so, dass von den 4 Gastgebernationen es 2 reservierte Plätze gibt, sollten sich Nationen nicht qualifizieren. Dementsprechend gibt es, also theoretisch können sie auch die Quali verpassen. Wird nie und nimmer passieren, aber sie spielen genau, ja, die Qualifikation wegen dieses besonderen Moduses jetzt schon mit. Aber ja, du hast natürlich komplett recht. Also es ist natürlich was anderes jetzt.
Ja, und deswegen herrscht eine gewisse Gelassenheit und auch, so vermute ich, ein Bewusstsein, dass es jederzeit vorbei sein kann. Denn es gibt schon einen gewissen Respekt vor dem Spiel gegen Norwegen. Einmal, weil Norwegen eine sehr gut organisierte Mannschaft ist, die mehr ist als Erling Haaland vorne drin, die mit Odegaard einen der dominierenden Spieler der der Premier League auch haben, die jetzt gegen Brasilien eben nicht nur 2-1 gewonnen haben, sondern auch über weite Strecken des Spiels die dominierende Mannschaft waren. Und da erwartet England natürlich ein ganz anderes Spiel jetzt heute in Miami. Deswegen, das Bewusstsein herrscht, es kann immer vorbei sein, aber träumen natürlich schon davon, gegen Argentinien jetzt danach zu gehen.
Also das Spiel wäre natürlich für Fußball-Konnoisseure, für Freunde auch vielleicht der wilden Rivalität ein ganz großes Spiel. Argentinien gegen England. Ich meine, da gibt es auch die berühmten Falklandinseln oder in Argentinien die Malvinas. Also das hat ja auch einen Aspekt, der über den Fußball weit hinausragt, dieses Duell. Wollen wir jetzt noch nicht Gedanken dran verschwenden, weil erstmal müssen sie ja Norwegen vorbei, du hast es selbst gesagt. Meinst du mit, das Ganze kann vorbei sein, bezogen auf Englands WM-Hoffnungen oder droht auch Tuchel noch hier eine schwere Zeit, wenn sie jetzt gegen Norwegen ausscheiden, oder ist das eigentlich schon so gut gelaufen, ist es schon so viel Symbiose genug, dass genau das eigentlich nicht mehr eintritt, dass er hier irgendwie vom Hof gejagt wird, weil er ist ja der Deutsche, der Kauzige, so war es ja am Anfang auch, ne? Also einen deutschen Trainer für eine englische Fußballnationalmannschaft musste man ja auch erstmal den Menschen im Land vermitteln, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja, da gab es ja große Vorbehalte gegen ihn. Und es gibt ja auch immer wieder dann auch von Teilen der dann recht reaktionären Presse dort Hinweise darauf, dass er als Deutscher vielleicht den englischen Fußball zerstören will. Aber natürlich, dass er jetzt das Spiel in Mexiko, in dem er da ja auch ein Land, also was ich um 3 Uhr morgens war es dann oder 2 Uhr morgens in England hinter sich vereint hat. Da gab es ja dann auch später noch Aufnahmen aus Schulen und die Kinder dann die Spiele noch gesehen haben, ohne das Ergebnis zu kennen, und jubelten dann beim Elfmeter von Harry Kane, weil sie halt nicht wussten, ob die Mannschaft weitergekommen ist. Fußball ist ja viel ein Gemeinschaftsgefühl einer Nation zu geben, also Fußball-Weltmeisterschaften, und das ist ihm, glaube ich, schon ganz gut gelungen. Wenn die jetzt natürlich krachen, weil sie mit 5-0 gegen Norwegen ausscheiden, dann wird alles neu bewertet. Aber ansonsten dürfte der da sehr sattelfest sein.
Sind wir gespannt auf dieses Spiel. Vielleicht noch ein letzter Take von dir dazu, abseits von Tuchel. Was erwartest du denn von dem Match? Also 50-50 oder schon England eher favorisiert? Vielleicht jetzt auch dann ein Spiel zu viel für die Norweger, wo sie ja nochmal über sich hinauswachsen müssen. Sie sind ja, wenn man die Mannschaften vergleicht, dann trotzdem eher Außenseiter, würde ich sagen. Natürlich gibt es diesen Haaland-Ödegaard-Effekt-Aspekt, aber ansonsten ist ja England eher favorisiert, oder siehst du es anders?
England ist schon eher favorisiert. Was mir bei Norwegen so ein bisschen in den Sinn kommt, da muss man natürlich dann auch schauen, politisch ein bisschen anders damals die Situation gewesen. Sie wirken manchmal so ein bisschen so wie die dänische Mannschaft 1992 bei der Europameisterschaft. Erling Haaland, der sich ständig irgendwo filmt, wie er Burger isst, wie er sich in Texas Cowboy-Outfits anzieht, und die Mannschaft, die das ja sehr genießt, einfach auch eine lange Leine vom Trainer Solbakken zu bekommen und dann das Turnier aufsaugt. Und die Wikinger, die rudernden Wikinger, wo es ja auch jetzt großen Ärger gab. Einer sagte, wir sind da nicht rübergerudert, sondern wir sind gesegelt.
Hast du das mitbekommen, was das für ein Medienecho erzeugt? Das ist ja Wahnsinn. Der Typ dominiert ja die kompletten englischsprachigen Medien. Also gefühlt hat er schon überall ein Interview gegeben. Und das Allerbeste daran ist ja, dass er sagt, also er macht halt mal dem Rudern nicht mit. Und genau wie du sagst, mit der Begründung, ja, damals sind die halt, die Norweger sind gesegelt, nicht gerudert. Und in dieser Schalte, wo er irgendwie zu Sky News England oder wem auch immer zugeschaltet ist, sieht man hinten an der Wand so zwei Holzruderdinger, so Ruderpaddel.
Er sagt dann ja auch, wir sind ja nur auf dem Kanal gerudert oder auf dem Fluss gerudert und übers Meer gesegelt.
Sensationell. Ich glaube, es ist halt keiner, mit dem man jetzt so viel Spaß haben wird im Leben wahrscheinlich.
Nee, überhaupt nicht. Aber, weiß nicht, Norweger, um auf die Mannschaft zurückzukommen, ja, von unserem Freund, der nicht rudern will, die haben halt die Zeit ihres Lebens und das kann ein Team natürlich auch vorantreiben. Aber der Treffen, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, treffen einfach zwei Mannschaften aufeinander, die mit großer Begeisterung in diesem Turnier teilnehmen, was ja auch dann ein Unterschied ist zu der sang- und klanglos ausgeschiedenen deutschen Mannschaft.
Ja, und auch, ich glaube, vom Unterhaltungsfaktor aus meiner Sicht ein Unterschied zum Beispiel zu Frankreich-Marokko. Ich freue mich auch deutlich mehr auf dieses Spiel als auf Argentinien-Schweiz. Für mich ist das Standout-Viertelfinale Norwegen gegen England, habe richtig Bock drauf. Und wir sind gespannt. Wir werden dann auch nochmal von dir hören, natürlich nach dem Spiel, wie es denn war in Miami. Wird ja für dich auch das letzte Spiel vor Ort sein. Und ich hoffe, ja, du kannst auch ein bisschen genießen und dann hören wir nochmal voneinander.
So machen wir das, ja. Ich hoffe, die Hitze wird mich nicht erreichen, aber ich bin ja noch ein letztes Mal in dieser Pressebox und versuche, das Spiel irgendwie wahrzunehmen.
Genau, und mach dir ein bisschen Sonnencreme drauf, sonst siehst du aus wie Bastian Schweinsteiger. Der war nämlich nach 5 Minuten schon krebsrot, wie ein normaler Engländer im Urlaub, ne? Wo wir jetzt wieder bei Thomas Tuchels Mannschaft sind.
Gut. Ja, Anthony Gordon sah auch so aus.
Sehr gut. Stefan, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut, Kevin.
Das also der etwas ausführlichere Blick auf die Partie Norwegen gegen England. Ich bin sicher, das wird ein richtiges Highlight. Also das sollte sich jeder im Kalender notieren. 23 Uhr unserer Zeit Anstoß. 3 Uhr nachts, wer dann nach Norwegen, England noch gehypt ist, wer noch nicht wieder schlafen kann, der sollte sich dann auch noch anschauen. Die Partie Argentinien gegen die Schweiz und ja, so eine Nachtpartie, die gehört ja auch zu dieser WM. Es ist die letzte Chance, die Halbfinals, Spiel um Platz 3 und das große WM. Im Finale finden jeweils zur Primetime in Deutschland, in Mitteleuropa statt. Also dementsprechend die letzte Nachtpartie, 3 Uhr Anstoß in Kansas City, Argentinien gegen die Schweiz. Es gab übrigens schon ein Duell der beiden Nationen in der K.O.-Runde und zwar im Achtelfinale 2014 in Brasilien. Argentinien gewann damals durch ein ganz, ganz spätes Tor von Angel Di Maria mit 1:0 gegen die Schweizer. Es war das zugleich letzte Spiel von Ottmar Hitzfeld, dem langjährigen Dortmund- und Bayern-Coach, als Schweizer Nationaltrainer. Die Schweiz, die Eidgenossen hoffen jetzt natürlich auf den großen Coup und die Argentinier, die haben ja zuletzt zweimal was angeboten. Nach einer unglaublich souveränen Vorrunde gab es zwei Zittersiege in der K.O.-Runde gegen Kap Verde und Ägypten jeweils mit 3-2. Aber Lionel Messi ist natürlich sowas von oben auf, steht bei 8 Toren nach 5 Partien. Also da wird es natürlich für die Schweizer dann auch schwer, hinten den Kasten sauber zu halten. Für Nico Elvedi, für Manuel Akanji, Dennis Zakaria und wie sie alle heißen, wird das natürlich ein ganz, ganz heißer und komplizierter Tanz mit den Argentiniern. Die Schweiz allerdings, das macht Hoffnung, nur 3 Gegentore kassiert in den ersten 5 Partien und in den letzten 2 Spielen auch gar kein Gegentor mehr geschluckt. Gegen Algerien, gegen Kolumbien. Gegen Algerien gab es ein 2-0, gegen Kolumbien 0-0 nach 120 Elfmeterschießen ging dann an die Schweizer. Zuvor die Gruppenphase war ja gegentortechnisch ein bisschen hakeliger, gegen die Kataris im ersten Spiel in der Nachspielzeit den Ausgleich gefressen. Das war eine richtig peinliche Darbietung der Schweizer, danach allerdings 4-1 gegen Bosnien und 2-1 gegen Kanada, die weiteren Ergebnisse. Hiobs Botschaft, die bleibt bestehen. Schon vor dem Kolumbien-Spiel gab es ja die Nachricht, dass Johan Mansambi, der noch Freiburger, der jetzt sehr wahrscheinlich zu Newcastle wechseln wird für um die 60 Millionen Euro Ablöse, dass Johan Mansambi wahrscheinlich noch nicht wieder zurück ist, ist natürlich eine schlechte Nachricht für die Schweizer und das schmälert die Chancen, denn sie haben fast alle ihre Tore mit Johan Mansambi auf dem Platz erzielt bei dieser WM. Er ist nicht nur als Vollstrecker, sondern auch als Vorbereiter wirklich richtig, richtig stark unterwegs gewesen, leider. Also er kann hier sehr wahrscheinlich auch im Viertelfinale nicht mitwirken.
Soweit der Blick auf die Viertelfinalpartien 3 und 4. Ich würde sagen, das soll es dann gewesen sein. Ich melde mich dann morgen früh mit der ausführlichen Analyse beider Partien. Wir sprechen dann auch nochmal mit Stefan Ürsfeld in Miami. Wie hat er England gegen Norwegen gesehen? Werden wir die großen vier im Halbfinale haben? Frankreich gegen Spanien, obere Turnierhälfte, untere Hälfte, England gegen Argentinien, Fragezeichen. Die Auflösung, die werden wir heute Nacht bekommen und morgen früh sprechen wir ausführlich drüber hier bei NTV Sport während der Fußball-WM mit immer neuen Folgen nach jedem Spieltag. Ich bin Kevin Schulte, sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.